Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo, ihr lieben Leute da draußen und willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Goodcast. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und wir schauen zurück auf ein weiteres Jahr Goodcast. Wir hatten viele großartige Gäste und endlos viele gute Nachrichten. Und das möchten wir mit euch natürlich teilen. Quer durch die Bank gibt es in dieser Folge Highlights aus dem Jahr 2024. Wir beginnen mit einem ganz großen Knaller. Im September trafen Julius und Christian auf keinen geringeren als linken Ikone Gregor Gysi. Ab geht's!
Die Partei Die Linke hat momentan große Probleme und trotzdem wirken sie nicht so wie jemand, der resigniert.
Ja, das liegt daran, dass ich ein Zweckoptimist bin. Wenn ich das nicht gewesen wäre, so hat mich André Briemer bezeichnet, als es 1994 darum ging, dass wir wussten, dass wir keine 5% der Zweitstimmen erreichen, da habe ich den Kampf um die 3 Direktmandate eröffnet. Das spielt ja bis dahin noch gar keine Rolle in der Bundesrepublik, stand zwar im Gesetz. Und dann schrieb er, keiner außer dem ewigen Zweckoptimisten Gregor Gysi glaubte daran, dass wir die 3 Direktmandate erreichen können. Ja, wenn ich es nicht geglaubt hätte, hätte ich auch nicht kämpfen können. Also das hat auch einen Sinn, dass ich dann ein Zweckoptimist bin. Und wir haben dann sogar 4 Direktmandate erreicht und zogen einen in den Bundestag, wo alle wirklich gestaunt haben. Deshalb haben wir jetzt SPD, Grüne und FDP die 3 Direktmandatsregelung abgeschafft, die aber dank unseres Prozesses des Bundesverfassungsgerichts wieder eingeführt hat, mit etwas, was sehr selten ist, in einem juristischen Sinne selten ist, mit einer Maßgabe. Eine Maßgabe ist deshalb etwas Besonderes, weil sie sofort geltendes Recht. Aber aus das Gesetz gar nicht zu ändern. Die 3 Direktmandatsregelung gilt. Deshalb hat der Scholz wiederum gesagt, wir müssen ja gar kein neues Wahlrecht beschließen, denn das gilt sowieso. Eigentlich müssten sie es natürlich, aber das ist wirklich ganz interessant. Und dazu haben sie sich entschlossen, wegen der Kürze der Zeit. Weil sie gesagt haben, die Wahlen sind bald, es läuft schon alles, das gilt eben sofort.
Wenn du mal so richtig miese Laune hast, so einen Tag voller schlechter Nachrichten, was machst du, um am Ende trotzdem mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen?
Dann sollte man erstens sich zurückziehen und nicht andere belästigen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man dann nur alleine mit sich sauer ist. Ne? Zweitens darf man dann auch nicht übertrieben, aber einen kippen und dann sollte man sich ins Bett legen. Und dann wacht man am nächsten Tag wieder anders auf.
Janina Breitling von Nookies kämpft mit Pads und Panties gegen Period Poverty. Janina ist Globetrotterin und Gründerin von Nookies. Sie ist Weltreisende, sie ist Mutter, sie ist mutig, sie macht. Doch damit nicht genug. Sie kämpft gegen Ungerechtigkeit. Period Poverty, also die durch Periode erzeugte Armut. Denn Menstruationsprodukte kosten Geld und nicht jeder hat Zugang und kann sich diese leisten. Es handelt sich um ein globales, alle Länder betreffendes Problem. Weltweit haben schätzungsweise 500 Millionen Menstruierende keinen Zugang zu hygienischen Produkten. Julius sprach mit ihr.
Jetzt ist ja so, du könntest ja einfach reich werden und könntest das alles für dich behalten, aber du gibst einen großen Teil davon weg. Mhm. Warum?
Weil ich ein großer Feind von Ungerechtigkeit bin, um das mal so zu sagen. Aufgrund dieser vielen Reisen, die ich gemacht habe, habe ich ja gesehen, was abgeht in der Welt. Und es macht mich wahnsinnig. Es macht mich unfassbar wahnsinnig. Und das war für mich von Anfang an klar, als ich dann angefangen habe, ne, auf Bali, okay, das Produkt ist irgendwie scheiße, was ich hier benutze, ich möchte das anders haben. Dann mich mit dem Thema Menstruation auseinandergesetzt habe und da ganz viel gelernt habe, bin ich auf diesen Term Period Poverty gestoßen. Das bedeutet, dass es Menschen gibt auf der Welt, eigentlich auch total einleuchtend, für mich war es damals neu, die keine Menstruationsprodukte haben. Was bedeutet das, wenn wir uns jetzt vorstellen, ein 14-jähriges Mädchen in Südafrika, wo ich gerade herkomme, hat kein Menstruationsprodukt. Was macht die denn, wenn sie ihre Tage hat? Ja, die benutzen Lehm, die schneiden sich aus irgendwelchen Stoffen Fetzen raus und legen die in ihre Unterwäsche, wenn sie Unterwäsche haben und versuchen das so aufzufangen. Die benutzen Blätter, es ist so krass, was da los ist und das hat mich aufgrund dessen, das war ja schon zum Ende der Weltreise, als wir dann auf Bali waren, ich hatte ja schon so viel gesehen und ich war auch vorher schon viel unterwegs und auch in Indien und so, wie du gesagt hast. dass ich so dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert in irgendeiner Form und dass so und so viele Leute darunter so ein Problem haben, dass sie noch nicht mal in die Schule gehen können. Weißt du, Prenzlauer Berg-Slang, the future is female. Future ist gar nicht female, wenn du nicht mehr in die Schule gehen kannst, sobald du deine Tage kriegst, weil du keine Binde hast. Ey, das, also du merkst, das ist wirklich ein Thema, was mich wahnsinnig macht. Ungerechtigkeiten machen mich wahnsinnig. Und da habe ich dann von Anfang an gedacht, ey, das kann nicht sein, ja. Und wenn ich jetzt hier ein Business baue und wenn ich das hier mache, dann mache ich das nur. Und da haben auch damals Leute zu mir gesagt, du kannst nicht so viel von Anfang an spenden. Das geht einfach nicht wirtschaftlich. Und da habe ich wirklich ganz trotzig gesagt, entweder ich mache das so oder ich mache es gar nicht. Und ja, das ist mir einfach ein Anliegen. Und deswegen habe ich die erste Produktion, die wir noch auf Bali gemacht haben, gesplittet nach dem Tom-Schuh-Model. Also Tom-Schuh hat ja auch das, you buy one, you give one, you donate one. So habe ich das gemacht und mittlerweile haben wir das dann natürlich weiter und habe ich das weiterentwickelt, weil es macht jetzt auch keinen Sinn. Aktuell produziere ich in Portugal, da irgendwie doppelte Menge zu produzieren und dann nach Südafrika zu shippen. Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen kurz gedacht. Das heißt, da vor Ort, wo wir die Projekte haben, wird es dann auch hergestellt und mit deren Möglichkeiten und so. Und da sind dann auch educational Projekte mit dran. Also das ist viel, viel weit gefächerter, aber das war mir von Anfang an einfach ein Anliegen und das hat sich auch noch viel, viel mehr verstärkt, weil ich letztes Jahr einen absoluten Abfuck mit der Produktion hatte. Also die haben mir eine komplette Charge verkackt. Ich wollte einen Relaunch machen so und dann war es wirklich ganz bildlich. Die Pakete kamen an und ich habe die Pakete aufgemacht und ich habe mit einem Team da auch zu der Zeit zusammengearbeitet. Wir haben diesen Relaunch vorbereitet und das hat alles mega viel Geld gekostet und war alles crazy. Und dann mache ich diese Pakete auf und sehe im ersten Moment schon, irgendwas ist hier nicht richtig. Da hatten die Druckknöpfe falsch angebracht. Das heißt, ich stand da vor diesen Paketen, endlich Relaunch, ja, du machst ja die Leute auch voll heiß, soweit ist es soweit. Und ich wusste, ich kann davon nichts verkaufen, weil es alles scheiße ist. Es ist alles falsch. Und eh das dann, ne, mit einer kleinen Firma in so einem Produktionszyklus, bist du halt das letzte Licht von allen. Die schieben dich gegebenenfalls irgendwo dazwischen, aber um dann wieder einen Produktionsslot zu kriegen, dann zu gucken, ey, wo ist überhaupt der Fehler? Wer hat da jetzt Schuld? Das hat ja auch viel mit rechtlichen Sachen zu tun und so. Das war so ein Abfuck, dass ich echt zu Hause gesessen habe und mir gedacht habe, okay, was ist denn Nukis eigentlich, wenn es das Produkt gar nicht gibt? Für was stehe ich denn als Gründerin? Und das war Period Poverty. Das war einfach, dass ich dachte, das ist mein Thema und das möchte ich damit erreichen. Und ja, da möchte ich irgendwie, also keine Ahnung, klingt jetzt cheesy, aber da möchte ich die Welt in der Form, in der ich es kann, ein bisschen verbessern. Und ja, das hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, so ja, dass ich jetzt gerade in Südafrika war im Projekt und sehe, was wir da machen können. Und das rührt mich einfach so unfassbar. Ich meine, mein Sohn Maxi ist 12. Angenommen, ne, wenn er jetzt ein Mädchen wäre und dann irgendwann seine Tage kriegen würde und ich mir vorstelle, Mann, der hätte dann, ne, oder sie hätte dann kein Produkt und in Südafrika, was ich da gesehen habe, die Mädchen, die kein Produkt haben, die sagen zu Hause, dass sie in die Schule gehen, weil sie halt sonst zu Hause mitarbeiten müssten und gehen aber nicht in die Schule, weil sie halt, ne, das Blut läuft raus, es läuft durch die Hose, was auch immer, werden da irgendwie gebullied, die verstecken sich im Wald. Ja? Ey, das ist für mich so, wie bitte? Das kann doch nicht sein. Und ja, da bin ich total driven und werde auch mehr driven von Tag zu Tag und denke mir echt, das ist das, wo ich ansetzen möchte. Und da habe ich auch große Visionen. Also da möchte ich wirklich richtig viel, ja, einfach machen und verbessern und diesen jungen Mädchen einfach helfen.
Thorsten Schreiber ist eine Legende unter den Sozialunternehmern. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung führte ihn zu Africa Green Tech, wo er innovative Solarlösungen entwickelte, um abgelegene Subsahara-Gemeinden mit Strom zu versorgen. Unter seiner Führung hat Africa Green Tech zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt, die den Zugang zu sauberer Energie und damit die Lebensqualität der Menschen vor Ort erheblich verbessert hat. Dieses Jahr entschied sich Thorsten, Africa Green Tech zu verlassen. Julius sprach mit ihm über sein Erbe.
Aber was mich noch interessiert, ich muss diese Fragen noch stellen, ja, weil du hast es selber gesagt, das ist ja ein Kampf, den viele irgendwie für sich innerlich ausfechten und glaube ich in ganz vielen kleineren, mittleren, auch größeren Teams besprochen wird. Wie geht's dir selber damit, dass es im Grunde nicht möglich ist, ohne, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, deswegen sage ich es jetzt genauso, wie es mir in den Kopf kommt, ohne schlechtes Geld etwas Gutes zu tun?
Ja, das ist letztendlich das Problem, wie wir den Kapitalismus ausgestaltet haben. Da gibt es ja auf ganz vielen großen Ebenen Versuche, wie mit der Taxonomie in der EU, Unternehmen sozusagen zu zwingen, das Lieferkettengesetz. Also da passiert schon eine ganze Menge. Letztendlich ist aber die Natur des Kapitalmarktes eben auf einem Prinzip aufgebaut, dass man so viel wie möglich ausbeuten muss. Und das kann eben Natur, Ressourcen und Mensch sein, um maximal diesen Shareholder Value zu erreichen. Also hohe Renditen, ewiges Wachstum. Das ist das Grundprinzip des Finanzmarktes. Nach diesen Prinzipien funktioniert er. Ich habe zum Beispiel mit Leuten gesprochen, institutionellen Anlegern, die sagen, sie haben hier ein Projekt liegen mit einem Ölbohrturm und auf der anderen Seite eine große Photovoltaikanlage. Bei der großen Photovoltaikanlage kriegen sie 7,8% Rendite auf ihr eingesetztes Kapital und bei dem Ölbohrturm kriegen sie 25%. Sondern sage ich aber, du zerstörst mit deinem Geld mittelbar unsere Lebenswirklichkeit, unsere Natur. Nimm doch, sei doch einfach zufrieden mit den 7,5%. Ja? Und das ist letztendlich das Problem, dass der Kapitalmarkt insgesamt halt nur nach diesem maximalsten Zins funktioniert und eben noch nicht incentiviert dafür, dass er nachhaltig investiert. Da gibt es die ersten Instrumente. Wir haben das ja auch versucht mit unserem Token, dass wir sagen, wir incentivieren zum Beispiel CO2-Emissionen. Aber das ist alles leider noch nicht so integriert in die Finanzwirtschaft, wie man sich das wünschen müsste. Und das ist letztendlich das Kernproblem. Also Geld funktioniert, du kriegst Geld nur, wenn du die maximalste Rendite an den Investor bereitstellst, mit dem möglichst niedrigsten Risiko. Und da hat sich letztendlich bei uns, bei Africa Green Tech, das war komplett diametral. Wir waren in den Hochrisikoländern unterwegs. Wir haben am liebsten gar keine Zinsen bezahlen wollen, ja, weil wir einen fairen Strompreis liefern wollten. Und ich habe das eben versucht zusammenzubringen. Ich dachte, da gibt es Menschen da draußen, die sagen, hey Thorsten, komm, nimm mein Geld, mach was Gutes mit. Ich habe dann ja auch so verrückte Hashtags entwickelt, wie investieren statt spenden. Und ich habe das irgendwie alles versucht zu verbinden. Auch sehr stark getrieben durch Yunus und die Idee des Social Business. Aber letztendlich habe ich oftmals die Finanzarithmetrik einfach auch unterschätzt. Es gibt halt dann zu wenig Leute da draußen, die sagen, hey, mein Geld ist sowieso weg, nimm du es mal, kannst mir es auch zurückzahlen. Und das war letztendlich die Funktionsweise, auf der wir lange dank des Crowdfundings geglitten sind. Diese Welle konnten wir lange reiten, dass ganz viele junge Menschen oder auch Menschen, die sagen, komm hier, 1.000 Euro, das ist so geil, was ihr macht. Ich will, dass es passiert. Also die alte Idee des Crowdfundings, ich will es erreichen, ich will, dass das zustande kommt und ganz unabhängig, wie es finanziell ausgeht. Und das war am Anfang, war das funktionabel, auch durch unsere große Bekanntheit. Aber darauf kannst du keinen Deckungsbeitragsplan aufbauen, wo du sagst, okay, ich habe so und so viel Marge, wenn ich das und das mache. Und das ist der Prozess, den Africa Green Tech jetzt eben geht. Aber gleich ein postkapitalistisches System entwickeln, das war ein bisschen zu ambitioniert von meiner Seite. Tatsächlich hatte ich eben Africa Green Tech auch immer als Leuchtturm gesehen, diesen Kapitalismus abzudaten, nenne ich es mal. Und da bin ich ein Stück weit für mich persönlich gescheitert. Oder, was ich eher vermute, ich war zu früh. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, dass mit zunehmendem Druck aus dem Klimawandel Unternehmen unter Druck geraten, sich eben zu transformieren und Nachhaltigkeit zurück in ihre DNA zu holen, statt nur noch auf den Börsenkurs zu gucken. Und das wissen wir alle, es gibt ja solche verrückten Auswüchse, dass Unternehmen ankündigen, dass sie 5.000 Leute entlassen, plötzlich geht der Börsenkurs nach oben. Da ist ja ganz viel im Argen. Und das auch, diese Kapitalismuskritik, die ich dann teilweise hatte in der Öffentlichkeit, die führte natürlich auch dazu, dass dann Investoren gesagt haben, ja, was weiß ich, mit so einem Spinner da investiere ich lieber mal nicht mein Geld. Und das zurück zu dem Ausgangspunkt führte eben oft dazu, dass ich das Gefühl hatte, ich stehe AGT im Weg. Und was ich nicht wollte, das will ich ja, das ist ja wirklich, ich will, dass Africa Green Tech möglichst viel Photovoltaik und Speicher und Trinkwasseraufbereitung, Kühlketten. Ich möchte, dass das wächst, das soll groß werden. Und ja, dem stehe ich im Moment oder stand ich dann in meiner Wahrnehmung eben auch professionell im Weg. Und Wolfgang, also mein Vorstandskollege, der das jetzt ja den Staffelstab übernommen hat, der steht eben auch stärker für diesen wirtschaftsliberalen Kurs. Und der ist auch da ist der richtige Mann, um das groß zu machen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Ein weiteres Highlight dieses Jahr war das Treffen mit Jutta Almendinger. Jutta ist Professorin an der HU und Präsidentin des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ein zentrales Anliegen ihrer Arbeit ist die Förderung von Chancengleichheit und die Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Gruppen. Sie setzt sich für die gesellschaftliche Teilhabe, Integration, eine Reform des Bildungssystems und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen ein.
Wie sieht das in der Praxis aus? Also ihr habt jetzt eine große Forschungsreihe angeschoben, ihr habt Ergebnisse. Wie finden diese Ergebnisse am Ende Einfluss in die Praxis? Wie ist da der Weg?
Das gibt nicht nur einen Weg. Dieser Transfer ist, wenn man jetzt das WZB sich anschaut, extrem vielfältig. Also auf der einen Seite publizieren wir natürlich. Wir publizieren nicht nur in hochgerankten Journals. Das fände ich für eine Einrichtung, die sich mit sozialer Ungleichheit übergreifend beschäftigt, einen ganz, ganz falschen Ansatz. Sondern du hast ja WZB-Mitteilungen vor dir liegen. Das ist anders geschrieben, das ist viel zugänglicher. Wir geben und sehr viele Seminare für die breite Öffentlichkeit. Gestern Abend hatten wir in so einer Reihe starke Stimmen, tatsächlich sehr, sehr viele Wohnungslose und auch Obdachlose oben bei uns und haben mit denen über die Fragen diskutiert, wie obdachlose Leute uns eigentlich sehen und nicht nur immer, wie wir auf Obdachlose oder auf Wohnungslose sehen. Spannend. Da kamen Leute, die noch nie in Wissenschaft Institut betreten haben. Wir hatten in dieser Reihe auch Margot Friedländer, wo man dann gesehen hat, dass das da natürlich so ein gegenseitiger Impuls ausgegangen ist, der im ersten Moment vielleicht forschungsfremd ist. Man kann sagen, warum soll jetzt ein Forschungsinstitut Margot Friedländer einladen? Aber es ist natürlich extrem wichtig, die Geschichte sozusagen unserer Gesellschaft, gerade in diesen Zeiten, nicht nur aus Büchern oder dem Elternhaus zu entnehmen, sondern auch, also insofern bringen wir die Gesellschaft an das Institut, wir gehen aber auch raus in die Gesellschaft und also um ein Beispiel diesbezüglich für diesen zweiten Weg, wie wir in die Gesellschaft rausgehen, zu nennen. Ich und aber auch viele andere des WZB nehmen im Moment an so Bürgerstunden, wenn man das so bezeichnen möchte, teil. Also ich war vor zwei Wochen ein Wochenende in Gera und habe in Thüringen und habe mit vielen Passanten und Passantinnen gesprochen, was ihnen so auf dem Herzen liegt und habe damit viel auch von der Forschung an die Menschen herangetragen, was im Übrigen insofern extrem positiv war, als dass ich selbst an einem AfD-Stand war, ohne dass ich mich bedroht gefühlt habe und auch da ich über so Stereotypen stolperte, weil man mir dann sagt, oh, ob das dann so sicher ist und da auf dem Markt und niemand will mit dir reden, ganz bestimmt, also wieso fährst du da nach Gera? Aber das Gegenteil war der Fall und das war wiederum nicht einseitig, ich trage etwas in die Bevölkerung, in diesem Fall nach Gera, sondern umgekehrt, ich kam mit einem schwirrenden Kopf zurück, wo ich mir manche Dinge ganz anders dann einordne. Ein schönes Beispiel ist und gleichermaßen eines, welches schon mit sehr großen Überraschungseffekten verbunden war, ist, dass das Berliner Ensemble ein Theaterstück mit entwickelt hat. Viele Frauen haben das entwickelt über Motherfuckinghood und ein sehr provokanter Titel, sehr häufig mit mir gesprochen haben, mit anderen Sozialwissenschaftlerinnen gesprochen haben. und es ein super Stück ist. Das ist ein super Stück. Das Überraschende daran ist nicht, dass es ein super Stück geworden ist. Die Schauspielerin ist großartig, die Regisseurin ist großartig, das wusste ich alles. Überraschend nur deshalb, als dass ich da plötzlich im O-Ton leinwandgroß in ein Theaterstück integriert wurde. Und das ist natürlich ein super Transfer. Also ich kam gestern gerade wieder mit dem Zug zurück und jemand sagte, irgendwoher kenne ich sie. Also ich kenne sie ganz bestimmt. Ich weiß, dass ich sie kenne. Ja, doch, ich kenne sie. Wir haben uns im Theater getroffen. Dann sage ich, in welchem Theater haben wir uns denn getroffen? Und dann kam das Berliner Ensemble und er hat mich da gar nicht getroffen, sondern er hat mich gesehen bei der Installation der Leinwand, die also in dieses Stück da integriert ist. Oder wir machen viele Forschungen über die Frage der Migration und Immigration und der Teilhabe von Migranten und haben dann in Neukölln eine Kneipe gemietet und Brezeln und Bier ausgegeben, um natürlich auch Danke zu sagen, weil wir könnten ja diese Forschung gar nicht machen, wenn uns diese Personen diese Fragebögen nicht ausfüllen würden oder nicht mit uns sprechen. Und das war schon interessant. Wir brauchten natürlich Dolmetscher dazu und so etwas, aber wir müssen als steuerfinanziertes Institut und wir dürfen Gott sei Dank als steuerfinanziertes Institut und netterweise empfangen uns auch die neuen Leute nett, auch die Forschung dann zu den Leuten bringen und nicht die Arroganz zeigen, zu denken, dass alle da einfach zu uns finden und dann bei diesen High-Level englischen Symposia, die wir natürlich auch machen und auch gerne machen, das ist aber nicht der gesellschaftliche Transfer, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiger interdisziplinärer internationaler Transfer.
Wir alle können eine radikale Tochter sein. Julius sprach dieses Jahr unter anderem mit Ceci Leonhardt. Ceci bringt Aktivismus, Aktionskunst und Überwindung. Manchmal braucht es einfach Mut oder wie Julius sagen würde, Relevanz durch Penetranz. Denn wenn es um Demokratie und Antifaschismus geht, ist Aufklärung und Erinnerung wichtig und richtig.
Willst du es ganz kurz erzählen? In zwei kurzen Sätzen. Weil ja eigentlich will ich ja mit dir darüber reden, was du jetzt machst.
Ja, ich habe jahrelang politische Aktionskunst gemacht mit einem Kollektiv, das heißt Zentrum für politische Schönheit. Und das Zentrum für politische Schönheit hat eben unter anderem damals, 2017, nachdem die AfD gerade in den Deutschen Bundestag eingezogen ist und wirklich, ich hatte das Gefühl, das Blut ist vielen Deutschen in den Adern gefroren mit dieser Aussicht darauf, dass wirklich wieder eine nationalistische, rechtsextreme Partei in unserem Bundestag sitzt. Ich meine, mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und damals hatte der Höcke, der Faschist aus Thüringen, gesagt, dass wir eine 180-Grad-Wende in unserer Erinnerungspolitik brauchen und dass das Denkmal für die ermordeten Juden, das in Berlin steht mit den Stelen, ein Denkmal der Schande ist. Und das wollten wir so nicht auf uns sitzen lassen. Und wir haben damals dann über 9 Monate lang minutiös geplant, wie bekommen wir, und das war unser Think Big damals, wir dachten damals, wir wollen das gesamte Holocaust-Mahnmal aus Berlin 1:1 um sein Haus in Thüringen drumherum bauen, damit er für immer daran erinnert wird, was unsere Erinnerungspolitik ist. Und das haben wir nicht ganz geschafft. Es sind dann letztlich 24 Stelen geworden. Aber die kann er sehen jeden Tag, wenn er aufwacht. Immer noch. Also ich bin nicht mehr so im Kontakt mit den Jungs vom Zentrum, aber damals haben wir Spenden gesammelt und gesagt, 10 Jahre bleibt es da stehen. Das heißt, es müsste mindestens bis 2027 da stehen bleiben in dem Garten, den wir gemietet hatten. Und für
ich glaube, ich war mal hin. Das ist ein schöner Familienausflug eigentlich.
Es ist ein wunderschöner Familienausflug. Ist auch eingetragen auf Google Maps und es gibt viele antifaschistische Kollektive drumherum. Die haben dann Führungen gemacht dort und darüber erzählt und so. Also wirklich ein Kleinod.
Fritz ist krass. Fritz Sitte lief dieses Jahr jeden Tag einen Extremmarathon. Quer durch Afrika. Für die einen ein gefährliches Abenteuer, für ihn mehr als nur ein Lauf. Eine Mission mit einer extrem wichtigen Botschaft. Es geht um Menschlichkeit, um zu zeigen, was er dort erlebt, um Menschen miteinander zu verbinden. Julius sprach mit ihm über seine Erfahrungen.
Also könnte man das so zusammenfassen, dass du dir eine maximal, dass du dir ein maximal ungeschütztes Fortbewegungsmittel gesucht hast, wie das Laufen, um zu zeigen, dass es sicher ist, auch durch so einen vermeintlich gefährlichen Kontinent einmal quer durchzulaufen?
Ja, also genau das eigentlich der Ansatz, zu sagen, es gibt kein Sicherheitskonzept. Das Sicherheitskonzept ist, ich mache mich verletzlich und ich bin positiv und ich bin, ich zeig eigentlich innere Stärke. Und dieses Laufen ist, also es verbindet auch krass, weil du zeigst keine Macht, du zeigst keinen sozialen Status und du zeigst keine Macht, du zeigst nur deine innere Stärke. Dadurch, dass du zeigst, du bist stark genug, jeden Tag diese Distanzen zurückzulegen, aber du leidest körperlich und ich lag mit, keine Ahnung, Straßenarbeitern irgendwo unterm Baum im Schatten, weil uns irgendwie die Mittagshitze auf den Kopf brutzelt und du hängst mit denen da und die quasi, du bist mit denen auf einer Ebene, weil du gerade durch das gleiche Leid gehst und dann kommst du in irgendwelche Hauptstädte und bist mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Unternehmern oder irgendwelchen Botschaftern, die werden auf dich aufmerksam und die setzen sich auch zusammen mit dir an einen Tisch, weil die gleichermaßen beeindruckt sind. Und das ist das Schöne daran, dass das so, ja, also über so soziale Grenzen und Strukturen hinweggeht, da kann irgendwie jeder sich ein Stück weit mit identifizieren. Und bisher hat keiner diese quasi, ja, dass wir so vulnerabel und angreifbar sind, hat eben keiner ausgenutzt, sondern im Gegenteil, die Leute unterstützen und supporten dich. Und das ist genau der Ansatz eigentlich, ja, diesen Kontrast zu zeigen.
Hier ein Hemd, da eine Socke, vielleicht dort noch eine neue Hose. Menschen kaufen ohne Ende Kleidung. Die Kaufwut kennt kein Ende und die Produktionswut von Firmen wie Shein, Temu und andere erklimmt schwindelerregende Höhen. Was tun gegen eine Wegwerfgesellschaft, die maximalen Konsum predigt? Gibt es ein Licht am Ende des Tunnels der endlosen Fast-Fashion-Fabriken? Ein Held, der sich dem entgegenstellt, ist Michael Pfeiffer, Mitgründer von Made Out of Trash. Mut hat es sich zur Aufgabe gemacht, die wachsenden Müllberge der Textilindustrie in mehr als nur tragbare Kleidung zu verwandeln.
Wie kommt jetzt das gute, der gute Stoff? Wie kommt der zu euch?
Also man muss sich das so vorstellen, mit Mut haben wir uns zur Aufgabe gemacht, ganz platt gesagt, aus alten Sachen was Neues zu machen. Jetzt sind wir keine Zauberer und sind da natürlich auch in gewissen Dingen begrenzt. Aber unser Ansatz ist dahingehend anders, dass wir uns überlegt haben, was für Mengen kommen eigentlich in welchen Kategorien an? Was wird aussortiert? Und da, um das nochmal zu betonen, sind wir eben in diese Textilsortierung gegangen. Das ist ein Bereich, der im allergrößten Teil der Bevölkerung verborgen bleibt, aber es ist wirklich lohnenswert, sich damit mal mehr zu beschäftigen. Und wir gehen eben in diese Sortierung und schauen uns an, was gibt es eigentlich für Materialien? Was wird in welcher Qualität aussortiert? Und wir arbeiten da mit Textilsortierungen unterschiedlicher Größe zusammen. Angefangen hat es mal mit der Berliner Stadtmission, eine sehr kleine karitative Sortierung. Die sortieren so 10, 15 Tonnen pro Woche. Die größte Sortierung, mit der wir zusammenarbeiten, das ist eine Sortierung, die ist knapp hinter der deutschen Grenze in den Niederlanden, wo aber auch fast nur deutsche Textilien ankommen. Die sortieren bis zu 90 Tonnen Textilien pro Tag. Das, wie viele Tonnen das jetzt sind, man kann sich das immer so schwer vorstellen oder ist so schwer greifbar. Stellt euch das vor wie so riesige Flughafenhallen. Und diese Flughafenhallen, die werden jeden Tag einmal vollgemacht mit Textilien. Und in diesen Sortierungen wird in unterschiedliche Kategorien sortiert, manchmal bis zu 400 verschiedene Kategorien. Und wir haben vielleicht die Kategorie 399 und 400 identifiziert als das ist upcyclingfähig, sind aber auch in enger Zusammenarbeit mit den Sortierungen da durchgegangen, haben gesagt, aus den und den Gründen müsst ihr für uns anders sortieren und jetzt macht man noch die Kategorie 400 bis 405 auf und da haben wir nochmal Textilien, die können wir anders weiterverwerten.
Eine weitere Heldin, die Julius zu Gast im Goodcast hatte, ist Ruth von Heusinger. Gut möchte allen Menschen und Organisationen einen einfachen Einstieg in einen wirksamen Klimaschutz ermöglichen. Im Gespräch mit ihr lernten wir, wie extrem wichtig der Klimaschutz ist und was wir als Privatpersonen konkret tun können, damit unsere Erde noch lange bewohnbar bleibt.
Kann ich dir eine persönliche Frage stellen? Mhm. Wie gehst du bei deinen Kindern die Gratwanderung zwischen, ich habe selber eine Kindheit gehabt, die sehr behütet war und daher nehme ich meine Zuversicht, was ja offensichtlich ein wesentlicher Fakt ist. Und auf der anderen Seite, ich habe schon auch die dramatischen Auswirkungen vor Augen, die kommen, wenn wir nichts tun. Wie gehst du damit um, mit diesem Zwiespalt?
Ja, ich habe den jetzt neulich auch, ich habe ein Kinderbuch, was mich sehr geprägt hat, das habe ich auch schon öfters erwähnt, Die Kinder in der Erde, wo Mutter Erde, also Mutter Erde geht schlecht und die redet dann erst mit den Erwachsenen und die hören ihr nicht zu, dann redet sie mit den Kindern, die hören ihr zu, die reden dann mit den Erwachsenen, die ihnen wieder nicht zuhören und dann sagt die Mutter Erde, kommt zu mir, Kinder, und schlaft bei mir und die Kinder schlafen dann und dann merken die Erwachsenen, wie sinnlos ihr Leben ist eigentlich ohne die Kinder und fangen dann eben an umzustellen. Es wird in den 90er wird das geschrieben, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, also zur Zeit, wo eben viel mit Tschernobyl war und das hat mich schon sehr geprägt damals, das habe ich jetzt auch meinen Kindern vorgelesen, also mehr so auch wieder auf so eine schöne Art, dass man halt zeigen kann, es gibt Probleme, aber die sind lösbar, das finde ich immer ganz wichtig und wir hatten jetzt neulich wirklich einen krassen Fall, da waren wir auch wirklich ein bisschen, ja, im Nachhinein, hätten wir uns da mehr informieren können müssen eigentlich. Aber wir waren in Spanien, weil meine Großeltern haben da mal gelebt und meine Eltern haben jetzt das Haus und da fahren wir dann regelmäßig hin und da waren wir jetzt gerade und wir mussten auf der Rückfahrt durch Valencia. Also wir hätten eigentlich von Valencia den Zug nehmen sollen und es hieß auch noch, ja, der fährt pünktlich, es war Mittwochmorgen. Und dachten wir, okay, fahren wir los. Wussten zwar schon, dass da irgendwas war mit Überschwemmungen, aber dachten, ach, ist dann nicht so schlimm, ne, wenn der Zug jetzt noch fährt und so. Und hatten uns halt auch nicht richtig informiert, sind dann reingefahren, standen dann ewig im Stau. Und haben dann wirklich versucht, da irgendwie einen Weg durchzufinden. Und das war wirklich krass. So krass habe ich das auch, ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, diese Auswirkung von diesen Unwetterkatastrophen, so krass. Weil wir haben dann eine andere Straße probiert, da kam schon ein LKW uns entgegen und meinte, das endet da im Wasser, da geht es auch nicht weiter. Und dann haben wir noch eine andere Straße probiert, weil da gibt es halt auch keine Straßen drumherum. Ne? Das ist wirklich. Und dann haben wir eben als letztes die Straße, die mitten durch die Stadt geht, probiert. Und da sind wir dann reingefahren und wir hatten echt schon so ein mulmiges Gefühl, weil wir wussten auch, wir können nicht drehen, außer irgendwie als Geisterfahrer, weil es halt eine geteilte Straße war. Und dann kamen wir mal weiter und dann sah man so auf der linken Seite die ganzen Autos übereinander gestapelt und LKWs und sowas. Und ich hätte am liebsten geweint, aber ich brauchte so meine ganze Energie, um irgendwie meinen Kindern noch Zuversicht zu geben, die da hinten im Auto saßen. Und die fanden es einfach total spannend, wie so ein Abenteuer und so. Und so, man hat zum Glück auch nicht jetzt irgendwie tote Menschen oder irgendwas gesehen, aber man hat halt diese unglaubliche Zerstörung gesehen. Auch Möbelstücke übereinander geworfen und dann dazwischen Menschen, die irgendwie nach ihrem Hab und Gut gesucht haben. Und es war so traurig und ich wäre am liebsten ausgestiegen und hätte irgendwie geholfen. Und es war echt so, ach, es war echt, echt eine krasse Erfahrung. Und dann sind wir über die Brücke gefahren von diesem Fluss, der Turia. Wir waren noch echt am Zittern, ob wir da rüberkommen. Es wurde dann irgendwann einspurig, da stand auch ein Polizist. Und wir sind aber durchgekommen, also es war zum Glück nicht gesperrt. Das war so meine Horrorvorstellung, dass wir so in diesem Albtraum anhalten müssen und da irgendwie übernachten müssen im Auto oder so. Und dann sind wir über die Brücke gefahren und da war auf einmal wieder ganz normales Leben. Da war so schönes Valencia, die Leute in den Parks haben gelacht, die Straßen waren sauber, ordentlich geparkte Autos und so. Und es war so krass, als ob man durch so ein Portal in eine andere Welt gefahren wäre. Und da wurde mir auch wieder bewusst, wie gut wir es eigentlich haben und wie fragil das aber auch ist, ne? Wie schnell wir das verlieren können. Und da war ich total froh, dass meine Kinder das so gut aufgenommen haben. Da habe ich mir echt auch Sorgen gemacht um meine Kinder. Und ich finde es aber auch wichtig, dass die damit aufwachsen, weil die werden dieses Problem noch viel stärker zu spüren bekommen, so wie es jetzt momentan aussieht. Die werden noch viel stärker mit der Klimakrise, mit den ganzen Problemen, die dadurch kommen, davon betroffen werden. Also deswegen ist es schon wichtig, dass man die auch darauf vorbereitet, weil wir jetzt gerade vor allem in der Welt, also es gab mal so Klimaforscher, die wurden danach gefragt, wovor habt ihr die meiste Angst? Und dann kam halt, dass die Demokratien zusammenbrechen. Und das ist wirklich was, was mir auch sehr viel Angst macht, weil wir das gerade erleben. Ne? Das ist halt was, so Umbruchssituationen machen einfach Angst und dann ist es sehr leicht, Menschen mit irgendwie leichten Messages zu verführen. Ne? Irgendwie, die sind schuld und wir regeln das alles ganz easy und ne, solchen, ja, solchen Messages, die man jetzt eben hört oder halt auch mit Leugnung einfach, ne, findet alles gar nicht statt.
Ja, ist alles so. Nur Wetter. Ist ja. Alles nur Wetter,
gab's oder immer die schon. Demokraten haben das Wetter gemacht, naja. Und den Hurrikan für den Wahlkampf. Wirklich so einen absoluten Blödsinn.
Dass Carla Hinrichs das letzte Highlight für dieses Jahr ist, ist natürlich kein Zufall. Carla ist Sprecherin der letzten Generation und haute Julius knallharte Fakten um die Ohren. Es wurde hochpolitisch, aktivistisch und philosophisch, ganz ohne Filter mit einem heftigen Reality-Check. Oder um es mit Carlas Worten zu sagen, wir sind gottlos am Arsch. Frohe Weihnachten, Merry Christmas. Wir hören uns im nächsten Jahr. Passt auf euch auf und habt einen guten Rutsch.
Also warum ist es denn so schlimm? Wir könnten uns ja auch alle zurücklehnen und sagen, es ist uns doch scheißegal, ich war im Sommer mit der AIDA.
Ja.
Könnten wir.
Können wir machen.
Aber?
Wollen wir nicht.
Weil?
Unsere Kinder dann wirklich eine richtig abgefuckte Zukunft haben. Wir sind in einer Situation, wo wir uns entschieden haben für ein System, ein fossiles System. Wir verbrennen fossile Brennstoffe und darüber entsteht CO2, andere Gase, die sorgen dafür, dass unsere Atmosphäre sich erhitzt. Und das macht einfach die Lebensrealität auf diesem Planeten zu einer ganz anderen. Zu einer komplett anderen, weil wir sind wir leben quasi in einer Nische als Menschheit. Und wenn diese Nische sich verändert, dann kann sich ganz viel verändern. Gleichzeitig gibt es so Kipppunkte im Erdsystem, dass wenn die kippen, wie so ein Glas Wasser, was vom Tisch fällt, dann ist es erstmal halt komplett ausgekippt, dann ist es erstmal zerbrochen und ist erstmal kaputt und dann gibt es kein Zurück. Und wir gehen davon aus, dass dieser Prozess selbstverstärkend ist. Das heißt, wenn ein Kipppunkt fällt, ein anderer auch fällt, ein anderer auch fällt, ein anderer auch fällt. Das heißt, wir sind in so einer Domino-Kettenreaktion, die dafür sorgt, dass egal was wir machen, egal wie wir es versuchen aufzuhalten, sich das Weltklima immer weiter erhitzt. Das klingt aber jetzt immer so total fiktiv, weil niemand kann so richtig was damit anfangen. Was bedeutet das denn jetzt, wenn es 2 Grad heißer ist? Das hat unglaubliche Ausmaße auf unsere Lebensrealität. Nämlich zum Beispiel global gesehen erhitzt sich bei 1 Grad Erwärmung erhitzen sich Kontinente, also Landmassen, um die 6 bis 7 Grad heißer. Man geht davon aus, dass so Städte wie Berlin zum Beispiel dann Temperaturen wie Madrid haben im Sommer. Darauf sind einfach dann unsere Systeme nicht angepasst. Weil wir haben zum Beispiel ein Gesundheitssystem, was jetzt schon massiv überlastet ist, dass wenn das jetzt im Sommer tausende Menschen, die von Hitze betroffen sind, und das sind Menschen, man kann sich nicht einfach daran körperlich anpassen, dass es im Sommer irgendwie 40, 45 Grad hat. Wir können das Gesundheitssystem kann das nicht auffangen. Und dann werden wir einfach auch hier in Europa sehen, dass massiv Menschen davon betroffen sind. Gesundheitlich, dann haben wir natürlich globale Lieferketten, dass wenn Ernten irgendwo ausfallen, weil extreme Wetterereignisse einfach Ernten zerstören, wir Nahrungsmittelprobleme haben, wir Lieferkettenknappheiten haben und gleichzeitig haben wir das größte Problem aller, dass wirklich Zonen auf diesem Planeten unbewohnbar werden. Rund um den Äquator wird es so heiß werden und die Luftfeuchtigkeit so groß, dass Menschen die meiste Zeit des Tages das Haus nicht verlassen werden können. Dann kann man dort nicht auf dem Bau arbeiten, dann kann man dort nichts anpflanzen, dann kann man dort nicht rausgehen und dann werden diese Menschen diesen Ort verlassen müssen. Und das sind Situation, auf die wir uns vorbereiten müssen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir jetzt schon sehen, ist nicht geil. Also so Extremwetterereignisse wie jetzt zum Beispiel in Valencia sind ganz klar von der Klimakrise jetzt schon beeinflusst und viel stärker als vorher. Aber gleichzeitig sind wir so wenig daran angepasst, dass wir, wenn es noch schlimmer wird, und es wird es, im Moment ist gar kein Rückschritt in den Emissionen zu sehen, dann sind wir gottlos am Arsch.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.